allen einen wunderschönen guten Morgen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, irgendjemand sagte, wir haben Glück, dass der erste Advent, der 1. Dezember ist, dann kann man leichter zählen. Ja, also passt dann 1, 7, 14, 21, da muss man nur noch die 7 dabei erkennen. Ja, ein herzlich willkommen an alle, die hier sind. War Quatsch mit der 7er Reihe, ne? Da sagen ja. Einige, ja. Ich sage noch ganz nebenbei, dass ich Mathelehrer bin, dann ist es ganz peinlich. Abgezockt, würden jetzt die Schüler sagen. Ja. Ich freue mich, so viele Gesichter hier zu sehen. Der Raum ist ja richtig voll, sei es unten als auch oben. Also auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen, besonders die, die zum ersten Mal hier sind. Wir feiern heute den ersten Advent, aber die Frage ist, was ist eigentlich erster Advent? Und und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. In diesem Wort Advent, da steckt dieses lateinische Wort venire. Und venire heißt kommen. Also irgendjemand kommt. Ach, die erste Folie ist ja schon da, das ist unfair. Okay, gut, dann ist die ganze Spannung schon weg. Okay, gut, ich wollte das mal ein bisschen, aber naja, ist ja blöd, wenn die Lösung schon da vorne ist. Aber ich glaube mittlerweile auch, Grundschüler wissen mittlerweile, was wir da feiern, oder Kindergartenkinder, das Christkind Jesus kommt. Also im Prinzip feiern wir ja eigentlich eine Geburt. Es geht ja eigentlich um ein Baby, was auf die Welt kommt. Bevor wir über dieses Baby reden, was vor 2000 Jahren circa geboren ist, möchte ich gerne über ein anderes Baby sprechen. Da möchte ich gerne über mich persönlich reden. Also ich kann mich nicht so gut an meine eigene Geburt erinnern, das ist schwieriger, aber ich könnte hier einfach mit meiner ersten Tochter starten. Da kann ich mich sehr gut erinnern. Wir haben, meine Frau und ich, vor circa, ja, ist schon fast 15 Jahre geheiratet. Und jetzt gut aufpassen, die noch keine Kinder haben. Die Kinder haben, die können da, glaube ich, mitfühlen. Als wir geheiratet haben, sie war für mich das Ein und Alles, ich war für sie das Ein und Alles. Und wir waren nicht einmal ein Jahr verheiratet und dann sagte sie mir, Schatz, ich bin schwanger. Jetzt stellt euch diese romantische Szene vor. Sie sagt, ich bin schwanger und normalerweise, was erwartet man? Wow, Halleluja, preis dem Herrn. Es war damals eine etwas schwierige Zeit, weil sie sagte es mir ungefähr Januar 2011. Und als sie mir Januar sagte und wir erfahren haben, dass sie schwanger ist, total unromantisch, wie halt Dennis so ist. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich zählte die Monate. Da kam ich so auf September und ich guckte sie an und sagte, da ist meine Staatsprüfung. Und sie guckte mich an und ich wusste, ich habe sowas von verkackt. Also, und ich hatte, ja, nein, ist wunderschön, aber innerlich dachte ich so, wie machen wir das jetzt? Und ich bin dann immer so der, halt der alles planen muss und strukturieren muss. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passierte, während ich dann mich auf meine Prüfung vorbereiten musste, für die zweite Staatsexamen, um Lehrer zu werden, kam natürlich, wie es kommen musste. Die 9 Monate verliefen ganz anders als geplant. Nummer 1, Bett. Und ratet mal, wo dieses Bett kam, in meinem Büro. Und das war ja auch schon 7 Quadratmeter. Also ich musste Platz machen für Babybett. Ja, den habe ich aufgebaut. Meine Frau hat geholfen. Ja, und mein Büro schrumpft und schrumpft und schrumpft. Und das könnte ewig so weitergehen. Also schaut mal, ich bin ja, also eine Wickelkommode, also das ist ja auch total, das war für mich, also so eine Wickelkommode zu bauen, dieses dreidimensionelle, das ging ja noch hinten so weiter, noch so einen halben Meter weiter nach hinten. Und ich musste Platz machen. Und auf einmal wurden die Wände, nee, die waren nicht mehr... Also das sah nicht mehr wie ein Büro aus. Meine Frau war so nett und hat sie nicht rosa angestrichen, aber sie zumindest grün, weil wir noch nicht das Geschlecht kannten. Ne? Aber als das Geschlecht rauskam, natürlich wurde es immer mehr rosa und rosa und rosa. So, und schaut mal, ich bin jetzt nicht Kfz-Mechaniker, ne? Aber das ist eine, da muss man wirklich, ich sage jetzt mal, Biologie studieren. Also das ist, Jeder, der ein Auto hat, der weiß, also natürlich irgendwann mal deshalb, mittlerweile kaufen wir auch immer größere Autos. Aber bis man das alles reinkriegt und wie man das alles klein macht, und das ist ja alles zehnteilig. Also das ist die Babyschale, dann gibt es ja auch noch einen Kindersitz und dann gibt es ja auch noch das vom Monat 0 bis 3, Monat 3 bis 6 und das, wie viel Kilo und so. Also das, ich sage euch, also die ganzen, was man sich da alles reingezogen hat, den ganzen Flyer und Handouts und Vater, Mutter und ich weiß nicht, irgendwie die ganzen... Also das war, ich sage euch, das war eine Zeit, es ging gar nicht mehr um mich, es ging gar nicht mehr um meine Frau, es ging gar nicht mehr um uns, es ging nur noch um das Baby. Da war, und besonders so beim zweiten Kind, so dann langsam merkt man, okay, und beim dritten, dann nimmt einfach dieses... Ja, ist doch so, ich kaufe doch nicht alles dreimal, Entschuldigung. Ist doch irgendwo in der Garage, passt und so, ne? Aber beim ersten Kind, da muss natürlich alles perfekt sein. Ich meine, heute mittlerweile macht man ja auch Partys. Also das Kind ist noch nicht da und man muss schon 50 Leute einladen. Und das ist also vor 15 Jahren war man ein bisschen vorsichtiger und langsamer. Also das, ich bin auch nicht, immer noch nicht fertig, Entschuldigung. Ja, also ich fand das gut mit dem Himmel, ne? Also das hört ja gar nicht mehr auf und die Größe und dann gibt's noch, da gab's Klamotten, ich wusste nicht mal, dass es die gibt und ich hatte immer Angst, auch das Baby anzuziehen. Ich so, Schatz, mach du lieber, ich brech nur gleich einen Knochen oder so, weil man muss ja so ziehen und von hinten und links und rechts okay, reden wir jetzt nicht über Windelwechsel, okay, aber jeder, der ein Kind hat, der weiß, das ist wirklich, und darüber reden wir lieber auch nicht, und zwar die ganzen Spielzeuge, ne? Puh, okay. Also die Vorbereitung, ihr könnt euch vorstellen, das war ein Spaß. Und dann hat meine Tochter, und reden wir nicht über die zweite und dritte, das mit mir gemacht. Ich war einfach nur noch fertig. Ja. Also das Bild ist jetzt echt, die anderen habe ich einfach vom Internet geklaut. Aber das ist wie Mima. Ja, ist sie nicht süß? Ja, wenn sie schläft. Ja, das ist unser Täubchen. Ja, und ich könnte genau das Gleiche natürlich auch mit zweites und drittes Kind machen. Also das war unser Advent, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Da kam Jemima und es ist natürlich eine große Freude. Ich meine, sobald die das erlebt haben, die wissen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, besonders, ne, wir Männer können natürlich leicht reden, aber die am meisten da sind, natürlich seid ihr Frauen. Die Schmerzen, da kann euch meine Frau ein Buch schreiben. Aber sobald dann das Kind dann da ist und du hältst es in den Arm, dann ist es jede Mühe wert. Dann vergisst man schnell die Wehen und die Schmerzen und dann ist die Freude, Hauptsache gesund, Hauptsache es lacht und dann das erste Wort. Also das ist, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, das kann man nicht mit Worte fassen. Das ist so, das ist ein Wunder. Es ist einfach nur ein Wunder, du siehst, mein Kind, ne? Mein Kind, wer bin ich, was für eine Ehre, was für ein Privileg. Als ich darüber nachdachte, diese Woche, habe ich mir folgende Frage gestellt. Wenn wir Menschen, wenn unser Kind auf die Welt kommt, so eine Vorbereitung machen, dann dachte ich, was würde denn der Herrscher des Universums denn machen, wenn sein Kind auf die Welt kommt? Und da habe ich Folgendes festgestellt, also, wir haben uns den Kopf zerbrochen, wo tun wir das Kind, wann dies, wann das, wo, wie, wer. Also wir haben alle W-Fragen beantwortet. Ihr schaut mal, wie Gott diese Fragen beantwortet hat. Jesus kommt als einer von uns. Also Jesus kommt jetzt zur Welt, der Sohn Gottes. Und die erste Frage ist, wann soll ich denn mein Kind, wann, weil vielleicht die das nicht wissen, Jesus war ja immer da. Ihn gab es ja immer. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die heilige Dreieinigkeit. Jesus war im Himmel und die haben das ja alle schon vorher geplant. Und ich kann mir jetzt vorstellen, Jesus schaut auf die Welt und sagt, Papa, ich möchte für die Menschheit auch zur Welt kommen und für die sterben. Ja? Gut, dann lass mal planen. Wann ist der beste Zeitpunkt? Und dann haben sie so eine Entscheidung getroffen. Als Jesus auf die Welt kam und als Jude geboren wurde durch die Jungfrau Maria, wir kennen die Weihnachtsgeschichte, Maria war eine Judin. Ja, Josef, sagen wir mal Stiefvater, war auch ein Jude. Und vor 2000 Jahren lebten sie als Gefangene der Römer. Also er hat sich ein Volk ausgesucht, ich hätte jetzt die Römer genommen, vielleicht noch am besten der Sohn vom Cäsar selbst. Aber er kommt nicht als König, Fürst, sondern als ein Sklave. Er wird Der Retter der Welt wird als Sklave geboren und von den Römern besetztes Gebiet. Feindliches Gebiet. Hätte ich nicht getan, wenn es mein Kind wäre. Aber er wählte, also Gott wählt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt kommst du zur Welt. So, also wann? Als Sklave zur Römerzeit. Wo? Hätte ich auch nicht gewählt. Alles andere als hygienisch. In einem Stall. Ja, wenn jetzt auch so kleine Kinder oder unter uns sind, ich möchte jetzt nicht dieses schöne Bild vom Stall kaputt machen. So in der Krippe, oh wie süß, da ist noch ein Esel und so. Ne? Und die spielen alles zusammen. Und eine Katze ist ja auch da und die Maus. Ja, aber nein. Nein, es stinkt in einem Stall. Also es ist eklig, es ist unhygienisch. Also heute, wenn wir an unsere heutige Zeit denken, wie desinfiziert und hygienisch alles perfekt sein muss. Allein schon bei uns der Gedanke, dass einige Eltern und Großeltern unter uns, ja, sind in ein Haus geboren. Da stellen wir uns in der heutigen Generation, was hier im Haus, Tisch und so, alles. Ja, also das könnten wir ja heute, aber dann noch Stall. Weil es nirgendwo Platz gab. Und Gott wusste das und sagt, mein Sohn, das habe ich für dich ausgewählt. Als Sklave in einem Stall geboren zu werden. Ja, und was hat Gott noch für seinen Sohn vorbereitet? Ja, ein Leben, Verrat, Hunger, Durst, Armut. Als jemand einmal zu Jesus sagte, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, da sagte Jesus, der Sohn des Menschen hat keine Wohnung, wo er sich ausruhen kann. Er hat nicht mal ein Kissen, wo er sein Haupt neigen kann. Willst du mir wirklich nachfolgen? Jesus war ein Wanderprediger. Erstmal half er seinem Vater als Tischler, als Schreiner, verdiente irgendwie so sein Geld. Er war in sehr, ich sag mal, leichten, also primitiven sozialen Verhältnissen wuchs er auf. Und dann wurde er verraten, er wurde verfolgt, er wurde ausgelacht. Und wir wissen alle, wie die Weihnachtsgeschichte endet. Weihnachten endet mit Ostern. Also, ich habe mir jetzt eine Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, Gott, warum? Warum hast du das getan? Warum kamst du? Ich meine, schön, dass du gekommen bist, aber warum so? Ich meine, ich habe gerade das Beispiel von meiner Tochter gemacht, wo wir, und ich glaube, bei euch ist das alle so, wir geben für unsere Kinder das Beste. Wir wollen unsere Kinder schützen vor allen Gefahren. Und sobald das Kind weint, oh nein, was hat es? Und sofort, oh, wir müssen gucken und ein Pflaster und vielleicht noch ein Röntgenbild und direkt MRT. Also wir gehen da alle Schritte durch und fangen an zu googeln und sagen, oh, der hat gehustet, es will uns was sagen und so. Und wir gehen dann sofort auf alle möglichen Seiten und informieren uns. Und Gott sagt, nein, du kommst jetzt in einen Stall zur Welt. Und Jesus sagt, mach ich, Papa. Du lebst als Sklave in einer Römerzeit, in Verfolgung, Verrat und man wird dich dann auch noch verraten. Man wird dich anspucken, man wird dich foltern und man wird dich kreuzigen. Und Jesus sagt, ich weiß, Papa. Und ich mache es. Und ich möchte heute mit euch die Frage stellen, warum Advent? Ja, okay, wir haben gelernt, wir haben verstanden, wir wissen es vielleicht seit Kindheit. Jesus, wir feiern, Jesus kommt auf die Welt. Aber warum ist er denn gekommen? Und ich habe, vielleicht gibt es auch noch mehrere Antworten, aber ich möchte mit euch gemeinsam in der Bibel schauen, warum er gekommen ist. Und nicht als Fürst oder Cäsar oder Kaiser. Weil wenn es einen König gibt, ich glaube, ihr seid alle einverstanden, dann ist es wirklich unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die Welt erschaffen hat. Er erschafft die Welt, er kommt in dieser Welt und er wählt so einen Weg. Und lasst uns heute Morgen, meine Lieben, gemeinsam diese Frage beantworten, warum ist er gekommen als einer von uns? Und da gibt es, heute konzentrieren wir uns, ich habe alle Antworten in einem Buch gefunden, Hebräerbrief. Und wir fangen an, gemeinsam zu lesen in Hebräer 4,15. Er kam als einer von uns, um mit uns mitzufühlen. Halleluja, lasst uns lesen, meine Lieben. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig ist. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Und immer noch Hebräer 5,2. Weil er selbst ein Mensch ist und mit all seinen Schwächen kann er die Menschen verstehen, die unwissend sind und irrwillig gehen. Ich habe hier so ein paar Wörter markiert. Schaut mal, er gehört nicht zu einer Sondergruppe, einer Elitegruppe, wo wir sagen, der versteht das doch nicht. Herr Gott, du verstehst das nicht, Gott. Bist du dir sicher, dass er dich nicht versteht? Er kann uns verstehen, weil er weiß, was Schwachheit, was Leid, was Verführung, Versuchung, was Schwäche, er weiß, was es ist, weil er selbst ein Mensch war. Und dann im Grün habe ich nochmal markiert, er kann die Menschen verstehen. Mir kam da im Kopf, ihr kennt vielleicht, ich meine, der Hesekiel hat das etwas gerade angesprochen, nochmal eine Erinnerung, eine wunderschöne Geschichte. Erinnert ihr euch an Moses? Mose, ja. Mose, er war eigentlich ein Jude. Und so ähnlich wie Jesus, er kam auch als Baby zur Welt, als Sklave. Das waren dann nicht die Römer, das waren da die Ägypter. Aber da ist sehr viel Parallele. Eine wunderschöne Geschichte, sehr abenteuerlich, weil der Pharao wollte alle Babys töten von den Juden, damit die nicht so viele wären. Und die Mutter versteckt dieses Baby in einen Korb, legt es auf dem Nil. Und die Tochter des Pharaos, also was für ein Zufall, findet ein jüdisches Baby und adoptiert es. Das heißt also, das ist jetzt auch etwas kompliziert. Er wächst auf im Pharaos Haus. Er ist der Sohn des Pharaos, also der Prinz Ägyptens. Aber in Wahrheit, also rein biologisch, ist er doch eigentlich ein Jude. Und als Mose dann 40 Jahre alt war und er sah seine Mitmenschen, also sein Volk, wie die ausgepeitscht wurden, wie sie als Sklaven arbeiteten. Und Mose, ja, ich bin ein Prinz, yeah, wow, ich bin ein Prinz. Aber er wusste eigentlich bin ich ein Jude. Und meine Brüder, meine Schwester, die werden wirklich als Sklaven verfolgt, die leiden. Ich will denen helfen. Und er wollte was Gutes tun, er wollte sein Volk helfen und in seinen Eifer, in seiner Wut, weil er diese Ungerechtigkeit sah, sah er einen Aufseher, der gerade einen Jude am Auspeitschen war und der ging dazwischen und tötete den Ägypter. Und als Dankeschön sagte sein Volk, was willst du eigentlich? Ja, Mose, jetzt kommst du hier und tust so, geh mal wieder in deinen Palast. Du hast doch keine Ahnung, was wir durchmachen. Glaubst du, nur warum du auch Jude bist, verstehst du uns? Nur warum du Jude bist, heißt das nicht, dass du das verstehst, was wir durchmachen. Wir werden diskriminiert. Wir leiden Hunger. Unsere Kinder müssen arbeiten. Unsere Frauen werden missbraucht. Und du kommst hier als Prinz und denkst jetzt, dass du hier einen auf Bestimmer machen kannst. Was willst du jetzt machen? Denkst du, ich habe Angst vor dir? Denkst du, ich habe Respekt vor dir? Geh mal wieder. Und als Mose das hörte, der bekam Angst und haute ab, weil er dachte, was ist los? Ich bin doch einer von euch. Ne, bist du nicht. Du bist in Wahrheit ein Ägypter. Geh weg. Und das hat den Mose so fertig gemacht, dass er abhaute für 40 Jahre. Und nach 40 Jahren Demut kam er wieder. Und dann haben sie ihn ernst genommen. Dann kam er nicht mehr als Prinz, dann kam er als ein Schafhirte. Er kam als ein Jude. Also versteht ihr, was ich meine, meine Lieben? Wenn jemand das durchmacht, was wir durchmachen, dann hören wir zu. Aber wenn da jemand, ach, ich habe darüber ein Buch gelesen, ja, aber hast du es erlebt? Ja, ich kann dir, also wenn jemand, kennt ihr so, es gibt auch Menschen, die wollen uns immer alles erklären und sagen, also uns geht schlecht und dann kommen die und sagen, ach, das ist doch nichts. Also, danke für dein Mitgefühl, ist besser, wenn man manchmal gar nichts sagt, ne? Ich erlebe das sehr oft, dass auch manchmal in meiner Arbeit, wenn Schüler zu mir kommen und manchmal muss ich da ein bisschen schimpfen, wenn die missbauen und dann kommt die und sitzen da in meinem Büro und die sagen auch manchmal, ja, Herr Gattarello, Sie wissen nicht, was ich durchmache. Und die gucken mich an und die denken bestimmt, was will der denn? Pff, geben Sie mir doch einen Antrag, rufen Sie meine Eltern an, machen Sie, was Sie wollen, geben Sie eine Ordnungsmaßnahme. Pff. Und ich merke, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich haue drauf und die hören mir nicht zu, oder ich versuche, einen Draht aufzubauen und zu sagen, doch, ich weiß, was du durchmachst. Und dann merke ich, wie die mir dann zuhören. Und wenn ich dann sage, schau mal, ja, du hast recht, ich sitze auf der anderen Seite hier schön in meinem Bürosessel, aber weißt du, und dann erzähle ich ein paar Geschichten und die merken, er ist ja auch nur ein Mensch. Ja, richtig, ich bin auch nur ein Mensch. Und dann hören die zu und dann sage ich, schau mal, ja, es kann sein, dass ich heute eine Schule leite und so, aber ich habe, als ich ein Kind war, habe ich auch meine Schule geputzt. Wie? Verstehe ich nicht. Ja, ich habe, auch mit meinem Bruder zusammen, haben wir immer als Kinder meine Mutter geholfen, weil meine Mutter ist seit 40 Jahren eine Putzfrau. Und heute putzt meine Mutter immer noch eine Schule. Und ich weiß, was es heißt, einen Eimer zu nehmen, einen Besen zu nehmen und eine Schule zu putzen. Das habe ich jahrelang getan. Wie, ja, was, ehrlich, ja. Ich so, ja. Und wenn du sagst, Herr Trille, wir wissen manchmal nicht, wir kommen nach Hause, meine Eltern sind nicht da. Und dann erzählen die, und die erzählen wirklich schlimme Sachen. Wo mir das Herz bricht. Aber nur jemand, der Leid kennt, kann jemand verstehen, der Leid spürt. Deshalb heißt es auch Mitleid. Und wenn du noch nie dein Leben Leid gelernt hast, und ich glaube, sowas gibt es nicht, weil jeder hat auf eine Art und Weise irgendein Leid, aber wenn du das noch nie erlebt hast, dann kann das aus dir einen sehr stolzen, arroganten Menschen machen. Aber Leid demütigt uns, macht uns klein, macht uns offen, macht uns menschlich. Leid gehört zum Leben dazu. Und deshalb, meine Lieben, heute Morgen, sieh dein Leid nicht als nur als ein etwas Negatives. Sieh daraus auch eine Lektion. Etwas, was dich formt. Etwas, was dir was beibringen möchte. Sieh daraus die Stimme Gottes, weil Gott spricht durch Leid. Jesus selber hat Leid erlebt. Ein anderes Beispiel. Wir haben auch mehrere Leid, meine Frau und ich, im Leben erfahren müssen. Und ich erinnere mich, besser gesagt, meine Frau kann sich besser daran erinnern, die hat es mir dann später erzählt. Wir waren einmal in einer, da war so eine Konferenz, eine von der Gemeinde, die haben aus allen italienischen Gemeinden haben sie sich da in Wuppertal getroffen und dort war so ein Gottesdienst. Und wir wussten nicht, gehen wir hin, schaffen wir das mit den Kindern und so. Und dann sind wir hingegangen und es war alles brechend voll und es war kein Platz mehr und die Kleine weinte und meine Frau ging dann in ein, so wie dieser Zimmer, so wie ein Zimmer da hinten, so ein Kinderraum, ein Babyraum, und die Kinder spielten, meine Frau. Und meine Frau war alleine da drin mit einer anderen Gemeindeschwester, mit einer anderen Frau. Und diese Frau, sie schluckste die ganze Zeit. Und meine Frau kannte sie nur vom Sehen, aber hat sie nicht angesprochen. Also wenn du jemanden weinen siehst, dann willst du dich ja nicht einmischen. Aber sie hörte gar nicht mehr auf. Und irgendwann mal sagte meine Frau, was kann ich dir helfen? Was ist los? Die Frau guckte guckte meine Frau an und machte ihr klar, ist schon gut, du verstehst es nicht, du kannst es nicht verstehen. Und meine Frau, was kann ich nicht verstehen? Ich hatte in dieser Woche eine Fehlgeburt. Und meine Frau sagte, ich hatte schon 4. Und als sie das gesagt hat, da war das Interesse groß. Da war das Interesse sofort da und da war sofort eine Tür offen. Man konnte, meine Frau hatte, ich sag mal, ein Vorrecht, die Möglichkeit, eine andere Frau zu trösten, ihr Ohr auszuleihen, ihr Herz, weil sie es selber durchgemacht hat. Und danach konnte man dieser Frau wirklich die Dankbarkeit in den Augen ansehen und nach dem Gottesdienst konnte ich auch dann ich mit dem Ehemann sprechen und wir konnten dann auch von Vater zu Vater unsere Gefühle, unsere Schmerzen austauschen, weil wir das erlebt haben. Und deshalb, wenn du etwas durchmachst, Gott versteht dich und es ist schrecklich und es tut mir leid. Aber Gott weiß wieso. Und wer weiß, ob du irgendwann mal andere auch in ihrer Not helfen kannst. Amen. Amen. Ja, ich überspringe hier einen Punkt, aber vielleicht nur ganz kurz, vielleicht etwas Lustiges und ein bisschen zwischendurch. Ihr kennt doch alle, oder die meisten vielleicht, wer das nicht kennt. Ja, das ist so eine Doku. Soap aus Großbritannien gibt es schon seit über 10 Jahren, aber auch da schlüpfen ja Leiter, ja Unternehmensleiter, Bosschefs von irgendeinem Unternehmen und verkleiden sich als Praktikanten, ja, also die ein Chef sind, verkleiden sich und machen so einen auf Praktikum und die Mitarbeiter kennen sie nicht wieder. Und das ist so ein Experiment, ja, damit einfach mal so ein Perspektivwechsel. Ja, wenn du mal Boss bist, dann denkst du, ach guck mal, die arbeiten alle nicht, boah, die tun alle so, die sind alle faul. Aber wenn du dann selber mal dich mal hier von deiner Krawatte mal, von deinem Anzug mal ausziehst oder beziehungsweise mal die Arbeitsklamotten anziehst, dann kannst du mitfühlen und sagen, boah, also jetzt verstehe ich, warum es so hart ist, weil du es durchgemacht hast. Und deshalb ist sehr amüsant. Ich weiß nicht, ob es noch läuft oder... Ja, also kommen wir zum zweiten Punkt. Warum? Er kam als einer von uns, um zu lernen und uns zu lehren. Ich lese vor, als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Diese Stelle, die ist sehr, ich werde gleich noch was dazu sagen, weil das ist für mich ein Geheimnis. Jesus, Gott als Mensch, muss lernen. Ja, das ist so, er kann doch gar nicht lernen, er weiß doch schon alles. Kommen wir später dazu nochmal. Und noch ein Vers, Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns, und das ist jetzt der springende Punkt, hat er nie gesündigt. Hebräer 4,15. Und noch ein Vers, weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. So, also ich möchte gerne euer Augenmerk auf diese Worte richten. Passen wir auf. Er schrie unter Tränen. Er lernte Gehorsam durch Leid, da ist schon wieder dieses Wort Leiden, und er kämpfte. Also Jesus kämpft, er leidet und er lernt und er siegt. Also Jesus hat etwas gelernt und er hat es uns vorgemacht. Also wenn er es kann, jetzt sagt jemand, ja, er ist aber auch Jesus. Vorsichtig mit diesem Satz, ja, Jesus, ja klar, er ist ja auch Jesus. Ja, es stimmt. Ich kann euch die Dreieinigkeit nicht erklären. Es ist und bleibt für immer ein unbeschreibliches Geheimnis, wie Gott ein Mensch wird. Aber oft vergessen wir, er war wie du und ich. Er hatte Schmerzen, er war müde, er musste schlafen, er hatte Hunger und Durst. Und er weiß, was Verführungen, Versuchungen sind. Und er lebte als Mensch. Es ist nicht so, dass er Superkräfte hatte und sagte, ja, ich bin der Sohn Gottes. Nein, das glaube ich nicht. Und deshalb schrie er auch. Er schrie im Garten Gethsemane und bestimmt nicht nur kurz vor seinem Tod. Oft in seinem Leben, als die Pharisäer ihn anschrien, als er versucht wurde, seine Macht zu zeigen, als der Teufel in der Wüste kam und sagte, du bist doch der Sohn Gottes, dann mach doch aus diesem Stein Brot. Also Jesus, auch als Kind, als Teenager, er weiß, was es bedeutet. Und er lernte. Als seine Mutter zu ihm und die Eltern ihn anschifften, Jesus, was glaubst du, wer du bist? Wir haben dich gesucht, wir machen uns Sorgen, komm, beweg dich. Da hätte Jesus sagen können, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ich bin der Sohn Gottes und ihr seid nicht meine Eltern. Er war leise und sagte, okay Mama, okay Papa und ging und gehorchte und wuchs in Gehorsam vor Gott und vor den Menschen als unser Vorbild. Und deshalb sagt uns Jesus, hey, schau mal, wie das geht. Lernt von mir. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Tragt mein Joch, folgt mir nach. Und warum kann Jesus das heute sagen? Weil er gekommen ist. Er ist gekommen und hat uns das gezeigt und sagt, wenn ich das kann, kannst du es auch. Nee, Jesus kann ich nicht. Und Jesus sagt, du kannst sogar mehr als ich, denn wir haben heute den Heiligen Geist bei uns. Jesus sagt, ihr werdet noch größere Sachen machen. Also deshalb hören wir auf zu sagen, unmöglich. Nichts ist unmöglich durch Jesus Christus. Wir ruhen uns aus und sagen, Jesus, du weißt, dass wir nur Staub sind. Ja, aber ich habe dir meinen Geist gegeben. In dir ist nicht nur Staub, in dir ist der Geist Gottes. Und deshalb ist das gut, dass wir ein gesundes Selbstbild von uns haben. Jesus hat es uns vorgemacht, Gemeinde. Jesus hat es uns vorgemacht und es geht. Und du kannst im Sieg leben über Sünde, über die Welt, über dein Fleisch, weil der in uns ist, ist stärker. Und wir sind mehr als Überwinder. Wir sind Sieger, Sieger durch Jesus Christus, weil er uns vorgelebt hat. Lernt von mir, sagt Jesus. Schau auf mich. Ja, aber Jesus, schau auf mich. Aber Gott, wie geht das? Schau auf mich. Ich habe es dir vorgelebt. Meine Lieben, wir wollen manchmal, jetzt springe ich, Entschuldigung, dass ich etwas vom Thema abweiche, aber ich glaube, so wie Gott uns erzieht, so ist es auch gut. Er ist der beste Pädagoge, er ist der beste Vater, er zeigt es uns, wie es geht. Wenn doch der heilige Vater seinen Sohn nicht vor Schmerzen beschützt hat und gesagt hat, das ist gut, Jesus muss es lernen. Er hat es nicht verdient, aber er muss es lernen, damit er andere retten kann. Oft sehe ich, wie heutzutage, und bestimmt habe ich diesen Fehler auch oft gemacht, wir wollen manchmal unsere Kinder vor allen Schmerzen schützen. Da gibt es ein ganz lustiges Buch, allein schon der Titel ist lustig. Ich habe den leider auch noch nicht gelesen, aber ich habe gehört, der soll gut sein. Und zwar manchmal, das ist so ein Zitat, macht sich ein bisschen über so Helikoptereltern lustig. Verschieben Sie bitte die Deutscharbeit, mein Sohn hat da Geburtstag. Kennt ihr? So. Ja, also es ist sein Geburtstag und die Deutscharbeit verschieben. Oder ich muss mitkommen auf die Klassenfahrt, weil mein Kind kann noch nicht alleine sein Pyjama anziehen und Bettbezug und so alles. Ja, und wir reden jetzt nicht über irgendwie Kindergarten oder erste Klasse. Ja, also da müssen wir leben heute in einer Zeit, wo wir alles überbehüten und sobald irgendwie Ungerechtigkeit passiert, einer der besten Sachen, was mir einfach passiert ist, da war ein Junge, Klasse 7, Klasse 8, irgendwie 12, 13 Jahre alt und hat da so wirklich ein Mädchen einfach mal so aus Jux mal geschubst, so geärgert, ausgelacht, ich kann mich nicht genau erinnern. Ich habe ihn mir geschnappt, habe mit ihm geredet, habe gesagt, hey, was soll das, so läuft das hier nicht, schreib mal bitte darüber eine Seite. So einen Tag später, er kommt nicht zur Schule. Er kommt nicht zur Schule. Und ich bekomme so eine lange E-Mail von der Mutter. Mein Sohn, was haben Sie ihm gesagt? Er hat jetzt Angst, zur Schule zu kommen. Und ich möchte bitte sofort ein Gespräch. Okay, Gespräch, ich sitze da. Und dann habe ich ihm gesagt, wo ist das Problem? Ja, warum musst du eine Seite schreiben? Er weiß doch wieso. Sag doch deiner Mutter, dass du missgebaut hast. Ja, aber ich habe Angst vor Sie. Ich habe Angst vor Ihnen, Herr Gattarello. Ich sage so, was habe ich denn jetzt? Ja, und ich habe ihm gesagt, du musst es auch einen Tag später zur Schule kommen. Warum bleibst du zu Hause? Du hast eine Mathearbeit geschrieben, du hast sie verpasst. Und die Mutter sofort, jetzt rede ich. Ich habe ihm gesagt, er soll zu Hause bleiben. Ich habe gesehen, das war viel zu viel für ihn. Und ich übernehme die Verantwortung für mein Kind. Ich dachte so, gut, toll, verstanden, machen Sie es nie wieder. Was? Was mischen Sie sich in meiner... Also, man kann, Sie haben die Hauptverantwortung, Sie sind die Mutter, aber ich habe ja auch eine Miterziehungspflicht und ich sage Ihnen, was Sie Ihrem Kind gerade antun, ist nicht gut. Ich weiß, das wollen Sie nicht hören, das sage ich trotzdem, das ist meine Pflicht, weil so zerstören wir unsere Kinder. Wir tun unsere Kinder keinen Gefallen. Sie müssen autonom werden. Sie müssen durch dieses Leid, Konfrontation bringt uns zum Wachsen. Ja, die Wahrheit ins Auge sehen, die Wahrheit aussprechen, das Lernen, Entschuldigung sagen. Ja, wenn wir immer wieder sagen, ach, ich übernehme es, dann tun wir unseren Kindern nichts Gutes. Und das geht auch in unserem christlichen Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat es uns vorgemacht. Und da müssen wir lernen, von ihnen zu lernen. Dritter Punkt, meine Lieben, und zwar, er kam, und jetzt kommen wir zum schönsten und wichtigsten Teil, er kam als einer von uns, um uns in seiner Liebe zu retten. Weihnachten verstehen wir nur durch Ostern. Nur Weihnachten ist halbe Botschaft oder vielleicht sogar nur 10% Botschaft. Ja, aber das Hauptziel Jesu Christi war das hier. Und zwar, deshalb musste er uns, und jetzt kommt ein schönes Wort, seinen Brüdern und Schwestern. Wow, der Sohn Gottes nennt uns Brüder und Schwester. Wir sind seine Brüder, wir sind seine Schwester. Deshalb musste Jesus uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Wow. Ja, ich weiß, einige Wörter heutzutage im 21. Jahrhundert sind schwer zu verstehen. Schau mal, ich habe ein schönes Diagramm mitgebracht. Ich finde das wunderschön, passt gut auf, das ist genial. Es ist ganz einfach und geht auch ganz schnell. Also, was trennt uns von Gott? Sünde. So, und was bringt die Sünde? Was ist die Folge der Sünde? Tod. Also, wer sündigt? Klar, das ist eigentlich so das Hauptthema im Alten Testament. Wer sündigt, muss sterben. Hast du gesündigt? Ja, musst du sterben. So, also ganz einfach, weil Sünde trennt uns von Gott. So, aber wir wollen nicht den Tod, wir wollen das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Tod? Leben. Okay, so weit, so gut. Also, wir wollen nicht Tod, wir wollen Leben. Ja, aber wo finden wir das Leben? Ich habe so ein paar Wörter gehört, aber falsch. Entschuldigung. Okay. Ihr könnt mal so reinrufen. Jesus ist immer die Antwort, ne? Aber lass ich jetzt mal nicht gelten, ist mir zu allgemein. Pingelig. Ne? So, Entschuldigung, dass ich den Besserwisser rauslasse. Der Jesus ist natürlich richtig, aber genauer. Was in Jesus? Heiligkeit, Liebe. Hm? Na, warm? Alles richtig, aber ich bin pingelig. Falsch. Wir haben es gerade alle getrunken. War alles richtig, was ihr gesagt habt. Ne? Also, Entschuldigung, manchmal. Aber ich wollte dieses Wort. Blut. Im Alten Testament steht, im Blut ist das Leben. Und deshalb feiern wir Abendmahl, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Und Blut kann man nur verstehen, Blut ist Leiden. Er litt. So, jetzt könnte jemand sagen, heißt denn Gott, Entschuldigung, dass ich jetzt dieses Wort benutze, ist denn jetzt Gott scharf darauf, dass wir leiden? Nein. 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 Aber es gibt keinen anderen Weg, außer die Passion, das durch das Leiden. Denn Leiden bringt Freude. So wollte es Gott, dass sein Sohn für uns am Kreuz stirbt, bis zum letzten Tropfen Blut. Gott hat nicht Spaß daran, dass wir leiden. Als er seinen Sohn dort am Kreuz sah, er drehte sich rum, weil er konnte ihn nicht mehr angucken, weil all unsere Sünden auf ihn lag. Und dank seinem Blut wurde uns vergeben. Ja, dank seiner Striemen wurden wir geheilt. Da ist unsere Erlösung. Wir sind stolz auf Weihnachten und Ostern, weil das erinnert uns daran, dass er für uns auf diese Welt kam. Und er kam als einer von uns, um uns zu retten. So wollte es der Vater. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte, bevor wir jetzt im Gebet gehen und über diese drei Punkte nochmal nachdenken, ich kann nochmal zum Abschluss diese drei Punkte wiederholen. Wir haben uns heute Morgen die Frage gestellt, warum feiern wir Advent? Warum ist er gekommen? Ja, Jesus ist gekommen, deshalb feiern wir Advent, aber warum ist er gekommen? Er kam, um mit uns mitzufühlen. Jesus kam, um mit uns zu lernen und uns zu lehren. Und er kam, um uns in seiner Liebe zu retten. Vielleicht denkst du, ach Dennis, es hört sich alles so schön an, aber ich glaube, Gott versteht mich nicht. Und ich glaube, auch die Menschen hier verstehen mich nicht, dass ich ein Leid, ein Schmerz habe. Ich glaube, Gott ist ganz weit weg. Und ich möchte euch gerne da auch eine etwas persönliche Geschichte erzählen, die mir einmal passiert ist, wo ich das erleben durfte. Das war einer meiner schlimmsten Momente in meinem Leben, weil ich habe noch nie so einen Schmerz gefühlt, aber auch einer meiner schönsten Momente. Ich hatte, oder beziehungsweise ich habe immer noch einen guten Freund und er rief mich an und er hat leider in seiner Verzweiflung mehrere Suizidversuche unternommen. Und als ich das gehört habe, ich packte ihn und ich fuhr mit ihm ganz weit weg. Irgendwo in Holland, am Meer, nachts. Und das hat mich so fertig gemacht. Und ich habe ihm gesagt, warum? Warum hast du das getan? Gott sei Dank war es erfolglos. Wir haben uns erstmal so richtig ausgekotzt. Er hat mir alles erzählt und ich habe ihm zugehört und aber irgendwann mal habe ich ihn nach ein paar Stunden gesagt, komm, darf ich für dich beten? Weil reden Ich weiß nicht, was du fühlst, habe ich ihm gesagt. Ich weiß nicht, was du durchmachst, aber es muss schrecklich sein, weil ich glaube nicht, dass jemand einfach so einfach auch. Nee, wenn man so weit kommt, dass man so traurig und so depressiv und nur noch eine Lösung sieht, dann kann man nur noch beten. Dann helfen auch Worte und alles, kannst so viele Bücher lesen. Aber irgendwann mal war ich so müde und ich war kaputt und fertig und habe ihm gesagt, kann ich beten? Und wir weinten und er sagte ja. Während ich für ihn betete, dort alleine, kam der Heilige Geist. Und ich habe einen Schmerz gefühlt. Ich musste Rotz und Wasser weinen, aber das war nicht ich. Das war nicht ich. Ich spürte, wie Gott für ihn weinte. Ich spürte ein Teil, ein Mini-Teil, wirklich 1%, wenn überhaupt, vom Kreuz. Und es war, als ob ich es sah oder gesehen hätte, dass er da sich das Leben nehmen wollte. Und Jesus neben ihm sagt, nein, ich liebe dich. Ich liebe dich und du bist mir zu kostbar und ich lasse dich nicht los. Und da ist ein Kampf und letzte Woche sprach Jan von diesem Kampf. Da ist ein Kampf um dich. Es geht um dich. Und Jesus sagt, ich fühle es. Ich habe es erlebt. Und egal, was du durchmachst, egal, was du gerade erlebst oder welche Fragen, an welchem Standpunkt du bist und sagst, ich weiß nicht links, ich weiß nicht rechts, ob das familiär, ob das finanziell, ob du Fragen hast, aber Jesus, er versteht es. Er fühlt mit dir und er ist deshalb gekommen, weil er dich erretten möchte. Er ist die Lösung und die Antwort auf all dein Problem. Sage nie wieder, Gott versteht mich nicht. Sage nie wieder, Gott ist sauer auf mich. Sage es nicht, weil er fühlt es, er hat es erlebt. Verschließ dich nicht Gott, verschließ dich nicht dem Heiligen Geist. Liebe Gemeinde Gottes, Jesus ist hier. Er ist gekommen und er ist hier. Wir feiern die Ankunft Jesu und Gott ist unter uns, genau jetzt neben dir. Schließ jetzt deine Augen, schließen wir unsere Augen und ich möchte dir eine Frage stellen. Darf Gott dir jetzt seine Liebe zeigen? Willst du auch das fühlen, was ich damals mit meinem Freund gefühlt habe, und zwar eine unbeschreibliche Liebe und Tiefe und Breite der Liebe Gottes, die allen Verstand übersteigt? Willst du das jetzt fühlen? Er ist neben dir, er ist hier. Und er fragt dich, darf ich in dein Leben rein? Darf ich reinkommen? Du musst ihm ja sagen. Du musst es ihm sagen, ich kann es nicht für dich tun. Es ist deine Entscheidung. Aber verweigere dich nicht. Lass diese Liebe heute rein. Denn er ist für dich am Kreuz gestorben. Er kommt als einer von uns, um mit uns mitzufühlen, um uns zu lernen und zu lehren und um uns zu retten. Thank you.